Susanna Craig, Einen Earl küsst man nicht. Kapitel 1. Trotz der unheimlichen Beinahestille, die sich in den Stunden zwischen Abenddämmerung und Morgenröte über die Insel legte, hätte Lieutenant Thomas Sutherland um ein Haar den verräterischen Rhythmus von Ruderblättern überhört, die durchs Wasser glitten. Verdammt und verflucht, wenn er nicht Acht gab, würde er nach so langer Zeit doch noch dem Feind in die Hände fallen oder der Gnade seines Generals ausgeliefert sein, sobald er dem erklärt hatte, dass durch den Duft von Blüten seine Pflicht in Vergessenheit geraten war. 7 Jahre Dienst in Dominica hatten seine Konzentration geschärft, da Augen und Ohren stets auf den wahrscheinlichsten Landeplatz der französischen Flotte ausgerichtet waren. Er hatte sogar gelernt, das Surren und die Stiche der verdammten Moskitos zu ignorieren, auch wenn die eine besondere Vorliebe für sein Blut zu haben schienen. Aber vielleicht lag es ja auch am Whisky, der sich seine Adern in gleichem Maße mit dem Blut teilte. Doch in der gesamten Zeit war er nie dahinter gekommen, wie er über jenes süßliche, sinnliche Aroma hinweggehen sollte, das nachts schwer in der Luft hing. Nachtblühender Jasmin, dessen Duft bei ihm eigentlich keine Erinnerungen hätten wecken dürfen. Erst recht keine Erinnerungen an eine kleine Engländerin aus Sussex. Mit finsterer Miene, die zu 3/4 Napoleon und zu 1/4 ihm selbst galt, zwang er sich, seine Aufmerksamkeit auf das momentane Geschehen zu richten. Aufmerksam suchte er die geschützt liegende Bucht nach der Ursache für das Geräusch ab. Auch wenn der abnehmende Mond kaum mehr war als der Rand eines Fingernagels, genügte er, um die kräuselnden Wellen nahe dem Ufer in einen silbrigen Glanz zu tauchen. Ein breiterer Streifen Licht erfasste die Gischt dort, wo sich weiter draußen die Brandung brach. Dann endlich machten seine Augen die gesuchte Bewegung aus. Ein Skiff bewegte sich unruhig im Wellengang, das Gewicht des Ruderers und eines Passagiers drückte es tief ins Wasser. Thomas berechnete die Stelle, an der sie das Ufer erreichen würden, dann lief er schnell und lautlos am Strand entlang, wobei er sich so lange wie möglich im Schutz des dichten Grüns bewegte und hin und wieder stehen blieb, um die nächtliche Schwärze hinter dem kleinen Boot abzusuchen. Irgendwo da draußen lauerte das Schiff, von dem aus die beiden Männer in noch unbekannter Mission an Land geschickt worden waren. Als ihn nichts weiter als ein Streifen aus leuchtend weißem Sand vom Wasser trennte, ging er hinter einer Felszunge in die Hocke und wartete ab. Der Ruderer verharrte in seiner Bewegung und ließ die Wellen den Rest erledigen. Selbst aus dieser Entfernung wirkte er für seine Tätigkeit noch viel zu jung. Das kleine Boot huschte seitwärts durch das seichte Wasser, dann sprang der Junge heraus, Wasser spritzte in die Höhe und er zog das Boot an den Strand. Währenddessen saß der Passagier die ganze Zeit über reglos da und drehte nicht einmal den Kopf nach rechts oder links. Aber kaum, dass das Schiff sicher auf dem Sand lag, verließ er es mit einem Satz und stand da, um zunächst den Strand, dann das Gebüsch und schließlich die weiter entfernten Bäume genauestens zu betrachten. Er versuchte nicht, sich vor den Blicken zufälliger Beobachter zu verstecken, so als sei das, wonach zu suchen er hergekommen war, auch das Risiko wert, entdeckt zu werden. Auch war er noch ein junger Mann, wenngleich auch einige Jahre älter als der Matrose, der ihn soeben an Land gebracht hatte. Er mochte 20 oder 22 sein. Dass er die makellose Uniform eines Offiziers der britischen Marine trug, änderte nichts an dem Argwohn, den Thomas für diesen Mann und dessen Absichten verspürte. Die beiden Neuankömmlinge unterhielten sich so leise, dass er die Worte nicht hören konnte. War es Englisch oder Französisch? Das ferne Tosen der Wellen übertönte völlig den Klang ihrer Worte. Nach diesem kurzen Gespräch stieg der Matrose wieder in das Skiff und machte sich so flach, dass man ihn nur mit sehr geübtem Blick bemerken konnte. Der mutmaßliche Offizier drehte sich um und überquerte den Strand in Richtung Wald. Der Weg, dem er folgte, verlief keine 5 Schritte von der Stelle entfernt, an der Thomas kauerte. Ohne den Mann aus den Augen zu lassen, zog Thomas sein Messer aus der Scheide und schob es in den Schaft seines Stiefels. Sie bewegten sich im Gleichschritt, so dass jedes von Thomas verursachte Geräusch von dem überdeckt wurde, welches der Mann vor ihm machte, während er sich durch das ihm fremde Gelände mühte und dabei mal auf dem lockeren Sand wegrutschte oder unbekümmert Muschelschalen unter seinen Fußsohlen kleintrat, während er mit den Beinen am raschelnden, trockenen Gras entlangstrich. Stück für Stück schloss Thomas zu ihm auf. Schließlich gelangte er zu einer Lichtung, auf der eine kleine Hütte stand. Sie war auf Pfählen errichtet worden, um den heftigen Tropenstürmen widerstehen zu können. Die Hütte war für Thomas das Basislager für seine Erkundungsgänge, doch er hatte auch Räumlichkeiten in Rousseau, wohin er sich immer dann begab, wenn er Informationen anderer Art benötigte oder Nachrichten versenden musste. Der Fremde sah sich gründlich um, betrachtete zuerst das kleine Bauwerk und spähte dann in den dunklen Wald ringsum. Als er einen Fuß auf die unterste Sprosse der Leiter setzte, die zur Tür hinaufführte, und im Begriff war, die nächste Sprosse zu erklimmen, da sagte Thomas: »Da, wo ich herkomme, ist es üblich, dass man wartet, bis man eingeladen wird.«